ARD. SWR 2 Forum.
Den Schmerz in die Welt schreien. Was bleibt von Kurt Cobain, heißt das Thema heute. Am Mikrofon ist Eva Röder. Er lief in Strickjacke rum und hat auf der Bühne seine Gitarren zerschmettert. Seine Musik war voller Schmerz und gleichzeitig gespickt mit Ironie und Witz. Er wollte eine Rock'n'Roll-Legende sein, aber doch bitte kein Popstar. Kurt Cobain, Frontmann von Nirvana, Posterboy des Grunge. Nevermind, Nirvanas zweites Album, erschien 1991 und machte die Band und allen voran auch Kurt Cobain von einem Tag auf den anderen zu Megastars. Nicht einmal 3 Jahre später war er tot, mit 27. Wieso begeistern Cobain und seine Musik auch heute noch? War Grunge eigentlich die letzte große Rockrevolution? Und vor allem, was kann da noch kommen? Darüber wollen wir heute reden im SWR 2 Forum. Mit dabei sind Professor Dr. Markus S. Kleiner, Medien- und Kommunikationswissenschaftler und Popkulturexperte, Isabella Kaldart, Journalistin und Autorin. Sie hat auch gerade eine Biografie bei Reklam veröffentlicht, Nirvana, 100 Seiten, und Joachim Henschel, Musikjournalist. Herr Henschel, Sie waren Anfang 20, als Nirvana so richtig durchgestartet sind, und waren auch Fan. Aber hätten Sie damals auch gedacht, dass das eine Band ist, die mal so zu einem Klassiker wird?
Damals ehrlich gesagt noch nicht. Vor allem, weil es ja damals zu dieser Zeit in den frühen 90ern, da konnte man ja in Deutschland auch plötzlich MTV gucken und so weiter, hatte auf einmal Zugriff auf sehr, sehr viel, auch das, was man dann irgendwie zu der Zeit oder später auch Alternative Rock nannte. Also so Alternativen zu den klassischen Chartbands, die man in den 80er Jahren hören musste, weil man da so das vielleicht noch nicht hatte. Und ich muss sagen, das war damals so eine aufregende Zeit mit so vielen verschiedenen neuen Musikrichtungen, Styles und so weiter aus Großbritannien. Tanien, dann eher so ein bisschen auch Hip-Hop natürlich und Nirvana, Seattle, Grunge und so weiter. Das war einfach erstmal ein weiteres Element in so einer ganz tollen neuen Landschaft, die einem auch so als Kleinstadt-Jugendlicher oder Spätjugendlicher oder Student auf einmal offen standen. Und ich muss sagen, das im Rückblick so zu sehen als sowas so Besonderes, das kam eigentlich tatsächlich erst, als so ein bisschen die Glorifizierung und die Kanonisierung von Nirvana stattfand, eigentlich nach dem Tod von Kurt Cobain, der damals auch, ehrlich gesagt, relativ überraschend kam für mich.
Frau Kaldert, Sie gehören nicht zur Generation Nirvana. Sie sind eigentlich erst Mitte der 80er geboren und erst Anfang der 2000er Fan geworden. Und da waren ja eigentlich schon wieder, gab es so ein Revival von den sogenannten The Bands, Indie-Rock, so eigentlich mehr oder weniger Kopien der 60er, 70er. Warum hat es Ihnen denn dann ausgerechnet Nirvana so angetan?
Ich kann das gar nicht so genau festhalten. Ich weiß, dass es bei mir in der Tat Smells Like Teen Spirit war, wie wahrscheinlich bei vielen auch. Ich habe das Lied gehört und ich war umgehauen quasi, umgeworfen von diesem Song und von Nevermind und habe dann mich quasi tiefer eingearbeitet in die Grunge-Musik. Und ich fand es ganz spannend bei der Recherche oder während ich an dem Buch geschrieben habe, gab es eine Podcast-Folge von Conan O'Brien, in der Dave Grohl und Chris Novoselic und der
beiden anderen Bandmitglieder von Nirvana, ja.
Genau, und der Produzent von In Utero, Steve Albini, zu Gast waren, weil In Utero, das letzte Studioalbum von Nirvana, zu dem Zeitpunkt 30 Jahre gefeiert hat. Und Dave Grohl meinte in diesem Podcast halt, dass er glaubt, dass auch heutzutage Kinder zwischen 10 und 14 noch so eine Nirvana-Phase durchmachen. Und bei mir war das definitiv so, dass ich mit 14, ich habe Smells Like Teen Spirit gehört und dann war alles anders für meine ganze musikalische Biografie.
Herr Kleiner, können Sie mal vielleicht den Hörerinnen und Hörern, die bisher nicht so viel mit Nirvana am Hut hatten, erklären, was ausgerechnet Nirvana so besonders macht?
Nirvana hat Grunge nicht erfunden, aber popularisiert. Und das war genauso, wie Elvis nicht den Rock'n'Roll erfunden hat, aber ihn popularisiert hat. Und die Sex Pistols nicht Punk erfunden haben und ihn popularisiert haben. Es gibt immer, wenn es eine neue Musikbewegung gibt, ein Genre, was entsteht und was erst später seinen Namen bekommt, gibt es Konsensbands, auf die man sich einigt, die so über allen drüber stehen, auch wenn es mehrere Bands gibt, die den ähnlichen Sound machen. Und das war bei Nirvana so, wenn man Nirvana live gesehen hat. Das heißt, sie sind live immer sozusagen als das ist jetzt das Neue, das ist das Größte, was es sozusagen aus Amerika gerade gibt in der Rockmusik. Kurt Cobain als dieser neue, nicht gewollte Superstar. Er wollte Rocklegende werden, das ist er geworden. Er ist aber auch Popstar geworden. Mhm. Und das ist sozusagen etwas, was wir beobachten können bei jedem neuen Musikgenre, dass die, die nachher berühmt werden und damit verbunden werden, meistens aber nicht die Genrebegründer sind.
Herr Henschel, war es wirklich nur so Konsensmusik, auf die man sich einigen konnte? Oder stechen die jetzt auch raus im Vergleich zu anderen berühmten Grunge-Bands wie Pearl Jam, Soundgarden oder so?
Also ich meine, das Besondere an Nirvana, was man dann nach und nach eben auch merkte, war, dass auf einmal eben das, auch wenn man alternative Musik hörte. Früher war es ja dann eher so, dass man so gesagt hat, das und das, das gehört mir, das gehört meiner kleinen Gruppe. Das ist toll. Der Rest der Welt versteht uns nicht. Mhm. Wir kapieren das. Das ist was Besonderes. Und wir sind stolz darauf, das nicht zu teilen mit dem Rest der Welt. Und das Besondere an Nirvana war dann tatsächlich eben, dass die halt auf einmal wirklich so riesengroß waren, dass die quasi das MTV, was ja eigentlich so eine populäre Massenabspielstation von Popmusik war, dass die auf einmal Nirvana so umarmt haben und wir das, was wir vorher eigentlich immer so dachten, das ist unser Privatding, haben wir auf einmal auf riesigen Monitoren gesehen, als Headliner beim Reading Festival und so weiter.
Und fanden Sie es doof?
Komischerweise eben nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich auch, sagen wir mal so, kulturell, soziologisch, popkulturell der interessante Punkt. Also das, was ich an Nirvana so theoretisch, sagen wir mal, am interessantesten finde, dass da eben dieser Bruch stattfindet, dass auf einmal das schmutzige, deprimierte, kleine, traurige, die Dinge, über die in der Öffentlichkeit es auch eigentlich überhaupt keinen Diskurs gab. Das waren ja die Loser damals. Das galten ja, also man galt ja in den 80ern, wenn man so war, galt man ja als Loser, als jemand, der eigentlich nicht satisfaktionsfähig ist. Und dass das auf einmal so groß wurde, hat zwar einerseits natürlich manche auch frustriert, die gesagt haben, das ist der Sellout, die haben sich ja ausverkauft. Aber gleichzeitig hat das auch einfach was verändert, dass man gesagt hat, man spricht jetzt über diese Dinge. So ein Typ wie Kurt Cobain, der kann Erfolg haben. Und das war gleichzeitig auch ein riesiger Spiegel, der eben auch was Positives hervorgebracht hat. Und das ging ja dann noch weiter. Da gibt's ja noch viele weitere Beispiele, wie auch Gothic und keine Ahnung, alles Mögliche, was danach noch kam.
Frau Kaldert, was ist denn überhaupt Grunge? Ist es überhaupt eine eigene Musikrichtung?
Ja, darüber kann man wirklich streiten. Also in meinem Buch benutze ich das Wort Grunge eher wenig, weil die AkteurInnen der Szene damals haben sich auch eher als Seattle-Szene bezeichnet oder verstanden und Grunge eher ironisch als Wort verwendet. Es ist auch ein bisschen ungeklärt, wo das Wort überhaupt herkommt. Deswegen dieser Seattle-Sound, der hat auch nicht so einen gemeinsamen Nenner. Also es gab Mudhoney und Melvins, die alle irgendwie mehr oder weniger aus der gleichen Bubble kamen, die aber dann doch etwas unterschiedliche Musik gemacht haben. Vielleicht ist so ein gemeinsamer Nenner dann doch irgendwie so etwas düstere Sounds, gesellschaftskritische Texte, wobei die sehr verklausuliert sind. Und ich glaube, das betonen alle, dass sie irgendwie beeinflusst waren von dem Wetter, dass da in Seattle, in Washington,
da regnet's immer, ne?
In Aberdeen, wo Kurt Cobain herkommt, dass es genau das immer geregnet hat, dass es irgendwie deprimierend war und dass sich das eben auf die Musik dann niedergeschlagen hat.
Herr Kleiner, fallen Ihnen noch Gemeinsamkeiten ein? Also außer, dass Sie jetzt aus einer ähnlichen Ecke kamen bei den Bands?
Naja, es kommen verschiedene Dinge zusammen. Also wenn man über Grunge liest, dann sagt man immer, okay, das ist so eine Hardrock-Geschichte, die genommen wird, also gerade die Gitarrensounds von Black Sabbath herkommt. Dann sagt man, das hat eine Ästhetik des Punk. Aber wenn man genauer hinschaut, es ist alles dreht sich um Verzerrung. Das ist ein Riesenthema, eine gemeinsame Schnittstelle zwischen allen Seattle-Bands und allen Bands, die Grunge zugeordnet werden. Und das mit einer Vorläuferschaft hin zu Sonic Youth, ja, und dann aber auch zu Melvins, die ja bedeutend früher gegründet worden sind. Man kann zurückgehen zu Velvet Underground noch. Also Verzerrung mit Obertönen. Und dann geht es um Noise. Es geht um Geräusche, ja. Um Schreien, um Kreischen, ja. Um Geräuschmusik, ja. Also so ein Noise-Rock, der eine Rolle spielt. Und dann den amerikanischen Hardcore-Punk. Es ist nicht der Punk der Sex Pistols oder so. Es ist so Minor Threat zum Beispiel. Black Flag, also wo man wirklich versucht hat, eine neue Musik schon Anfang der 80er, was man hier als Post-Punk bezeichnen würde, aber viel härter, viel schneller, viel konsequenter, nur im Unterschied zu Grunge mit mehr Ideologie, mit mehr Diskurs, mit mehr Themen. Grunge ist sehr oft die Entleerung von Inhalt hin zu einer Unmittelbarkeit eines Lebensgefühls, wenn wir über die Männerbands sprechen. Bei den Riot Girls ist es komplett anders.
Ja, Riot Girls, das war so die letztlich Frauenbewegung innerhalb der Musikrichtung, kann man das so sagen?
Das war feministischer Grunge, wenn man den Begriff, oder feministischer Seattle Sound, wo es wirklich ein feministisches Programm gab, eine Kritik des Patriarchats gab, wo es Freiheitskämpfe und Freiheitsbewegungen gab, auch in die Texte, also ganz tief in den Texten eingeschrieben, auch bei den AkteurInnen und bei den ja eher männlich bestimmten Bands, wie auch Nirvana, wie Alice in Chains, wie Mudhoney, wie Soundgarden, ging es so um die Befindlichkeit des Ichs und diese Einschluss in die Befindlichkeit des Ichs und das Leben war die größte Depression, in der man steckte.
Ging es Ihnen auch so, Herr Henschel?
Ja, Frau Kaldert hat es gerade schon gesagt und ist klar auch in dem, was Herr Kleiner gesagt hat, so ein bisschen an, also dass es tatsächlich um den Klang ging und natürlich ging es, darüber haben wir jetzt glaube ich noch gar nicht richtig geredet, auch um das Visuelle, weil nämlich diese Texte, wir haben das auch nicht verstanden damals. Also ich meine, das Tolle war ja zu der Zeit, als Nevermind quasi so das Album war, was wirklich jeder kannte. Ich meine, sogar meine kleine Cousine irgendwie auf der Schwäbischen Alb hatte diese CD sogar vor mir. Vor mir. Und ich dachte, das gibt's doch überhaupt nicht. Die hatte vorher noch Matthias Reim und sowas gehört und Roxette. Und auf einmal hörte die diese Band. Ich meine, wir hüpften dann irgendwie so in der Studentendisco auf und da wurden ja wirklich alle Songs von diesem Album irgendwie gespielt. Sonst bei anderen Bands wurden nur die Singles gespielt. Bei Nirvana jeder noch so unbekannte Song von Nevermind konnte bei einer Studentendisco plötzlich aufploppen, weil alle das kannten. Aber was der da eigentlich sang, man wusste immer nur so ein bisschen, es geht ums Nicht-Einverstanden-Sein, es geht so ein bisschen um das Kokonartige, sich in sich selbst reinkrümmen, sich das nicht anschließen an die große Gemeinschaft, aber trotzdem natürlich eine Stimme haben und trotzdem natürlich gehört werden. Und das finde ich das Lustige, dass es tatsächlich eigentlich über diesen Sound ging. Und auch das ist natürlich auch, diese Figur Kurt Cobain funktioniert, glaube ich, auch zum ganz großen Anteil über so eine Art einzigartige Gabe, dieser Klang dieser Stimme und natürlich auch dieser Kopf, dieses Geschöpf, wie der aussah. Es ist ja gar nicht so wie bei Protestsongs oder bei den Songs der Bürgerrechtsbewegung der 60er oder auch bei Punk, God Save the Queen, Anarchy in the UK, also ich meine den 70er Punk oder London is Burning, London Calling. Ich habe nie verstanden, was der gesungen hat, aber es war viel stärker, weil es eben gar nicht diesen Umweg oder diesen Weg übers Rationale ging, sondern nur über diese Type und wie der klang. Das war es doch eigentlich.
Das finde ich beim Sound, wenn wir jetzt auf Nirvana konkret gucken und weniger auf Grunge gucken, das Spannende, weil Nirvana eben wahrscheinlich auch deswegen so populär waren, weil sie eben von diesem arg verzerrten und wenig verständlichen dann so ein bisschen melodischer, poppiger, mainstreamiger geworden sind, weil alle drei Mitglieder schon immer von den Beatles beeinflusst worden waren. Das sieht man auch auf dem ersten Album von Nirvana, auf Bleach. Da gibt es schon About a Girl, was ja ganz klar eine Anleihe an den Beatles hat. Und auch später hat sich Nirvana immer mehr in diese etwas ruhigere, poppigere Richtungen entwickelt. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ausgerechnet diese Band auch so hervorgestrahlt hat im Vergleich zu Alice in Chains oder Pearl Jam. Mhm.
Aber es kam ja schon der Vorwurf auch immer, ne, ihr seid so Kommerz, ihr verkauft euch aus, ihr seid überhaupt nicht, im Hip-Hop würde man sagen, real.
Ja.
Ich glaube, Nirvana war viel realer als viele der anderen Seattle-Bands, weil gerade über Kurt Cobain gab dieses zerrissene Moment, er steht zwischen den Stühlen. Er liebte, hat Balladen geschrieben, natürlich in Form dieses Seattle-Sounds, die sehr popmelodiös waren. Und er hat diese kompletten Zerreiß-Songs geschrieben, die wirklich das musikalische Material und das, was er sozusagen singt und vorbringt, im Moment des Singens zerrissen haben. Und man es nicht einordnen konnte, man nicht sagen, wofür stehst du denn jetzt? Und wenn man seine Tagebücher liest, sieht man das genauso. Er sagt, ey, ich möchte auch richtig viel Geld verdienen und von den Majors ausgenutzt werden, aber ich hasse die Indie-Faschisten. Also das war sozusagen etwas, was er immer sehr klar herausgestellt hat und das machte ihn für mich und die Band für mich spannend. Dieses Moment der Zerrissenheit zwischen Mainstream und Substream, ja, und das sozusagen nicht in eine Einheit gebracht, die dann irgendwie befriedigend war. Und das hat auch viele Menschen einfach angezogen, viele Fans angezogen, also viel mehr dann als bei Alice in Chains oder auch, mein Matani hatte ja nie großen Erfolg. Bei Soundgarden wird es reduziert auf einen Song, Black Hole Sun. Das machte Nirvana wirklich sehr, sehr stark und sehr einzigartig.
Es gibt ja auch dieses berühmte Rolling Stone Cover, ich glaube ihr erstes, wo sie posieren und Kurt Cobain dieses berühmte T-Shirt trägt, Corporate Magazine Still Suck.
Ja, genau.
Also,
ja,
die Magazine genau. Von Großverlagen finden wir immer noch scheiße. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen das entscheidend Clevere daran. Natürlich ist das so ein kleiner Vertrag, weil der Rolling Stone bekommt dieses Titelbild und kann sich ein bisschen damit schmücken. Wir drucken selbst sowas ab, so ein T-Shirt, sowas, was sich eigentlich gegen uns richtet. Und Nirvana bekommen diese Plattform, dürfen aber da trotzdem so ein bisschen auch stänkern und Dinge sagen, die Grenzen überschreiten. Und so ein bisschen dieser, ich meine, es gibt ja keinen Ausweg da draus. Also zumindest damals gab es keinen, weil es noch kein Internet gab, wo man sich selbst publizieren konnte. Und das eben Nirvana und ich glaube auch wesentlich stärker als andere Grunge-Bands oder auch früher Punk-Bands, wo ja Revolte immer noch als sowas authentisch 1:1-mäßiges dargestellt wird. Die Sex Pistols mieten ein Boot und fahren beim Krönungsjubiläum der Queen über die Themse und spielen God Save the Queen und werden dann von der Polizei abgeführt und das wird gefilmt. Natürlich ist das auch eine Geste, die sie für die Medien machen, aber ja, es wird so dargestellt, als sei es authentisch. Und Nirvana haben quasi dieses nicht-authentische, ihres zwanghaft nicht-authentische, ihrer Rebellion immer selbst zum Thema gemacht. Das war halt das Clevere daran.
Ja, ich finde das Spannende, weil du gerade gesagt, das Grenzen überschreiten, dass Kurt, glaube ich, sehr bewusst war, welche Grenzen er dehnen kann, aber welche er nicht überschreiten darf. Also er hätte auch was ganz anderes auf sein T-Shirt schreiben können und dann wäre es nicht gedruckt worden. Also er wusste genau, was er da macht.
Und er wollte auch unbedingt mal auf dem Rolling Stone sein. Ne?
Ja, absolut. Ja.
Frau Kallert, wenn wir jetzt schon dabei sind, die Zerrissenheit zwischen ihm oder die Widersprüchlichkeit bei Kurt Cobain, die haben wir jetzt schon mal angesprochen, aber was war das denn für ein Typ? Wieso hat er so diese Menschen so mitgezogen?
Also ich habe während der Recherche ein sehr gutes Zitat von Danny Goldberg gefunden. Das war damals der Manager von Nirvana und auch so eine Art Mentorfigur für Kurt Cobain. Und der hat Kurt eben mit Holden Caulfield aus Fänger im Roggen verglichen. Und ich glaube, das ist ein Vergleich, der relativ gut zieht, auch in der Hinsicht, dass Nirvana und Fänger im Roggen sehr Mainstream sind. Weil dieses, naja, sich ein bisschen außerhalb von der Gesellschaft sehen, dieses... Naja, sich auflehnen und auch eine Figur, in die man sehr viel reinprojizieren kann, gerade als Jugendlicher, wenn man sich eh so ein bisschen als anders versteht. Ich glaube das schon, dass Kurt so eine Art Holden-Figur ist oder war.
Wobei es natürlich auch immer so ein bisschen dieses Anti irgendwie alles, aber trotzdem auch verehrt werden wollen, hat auch irgendwie so ein bisschen was Spätpubertäres. Ne?
Ja, natürlich.
War er ja natürlich auch, war ja einfach noch jung. Ne?
Und deswegen kommen wir ja auch alle mit 14 auf Nirvana und nicht mit 30, also normalerweise.
Jetzt sah er natürlich auch noch ein bisschen aus, wie wir uns in den westlichen Gesellschaften Jesus vorstellen. Also schon auch sowas Messianisches vielleicht. Ne? Spielte das eine Rolle? Es ging übers Visuelle, die Videos bei MTV. Spielte das auch eine Rolle?
Für mich war er der schmutzige Jim Morrison. Das war
auch gut.
Ja, weil also auch dieses Moment, also auch Jim Morrison war ja zutiefst zerrissen. Nur Jim Morrison war Poet und Kurt Cobain war für mich dann der Bukowski. Ja, und Bukowski so eine ganz andere Art von Autor, auf wie er mit Alltagsthemen umgegangen ist. Und dann diese Auseinandersetzung mit sich selbst im Zentrum. Und das ist sozusagen dieses Moment, was in der Zeit funktioniert hat bei vielen, die sagten, boah, also irgendwie bin ich anders und ich brauche eine Identifikationsfigur, die er aber gar nicht sein wollte. Aber es ist, glaube ich, heute nochmal viel, viel leichter möglich, sozusagen, wenn eine Welt sozusagen um sich herum zentriert ist und um seine eigenen Problemlagen zentriert ist, sich mit jemandem wie Kurt Cobain immer noch identifizieren zu können als unzugehörig. Aber Kurt Cobain gehörte ja auch nicht sich selbst. Er hat ja selbst so seinen imaginären Freund entwickelt, immer als Kind schon, wenn er was Böses gemacht hatte, dann hat er diese Figur entwickelt. Und das war ja auch in seinem Abschiedsbrief noch so. Ja. Und das darf man nicht vergessen. Also das Spannende ist für mich, wenn KünstlerInnen sich nicht mit sich selbst identifizieren können und nicht so eine langweilige Mick Jagger-Egomaschine sind.
Ich finde, Frau Kallert, Sie haben ja in Ihrem Buch auch ein ganzes Kapitel diesem Thema Queerness oder sagen wir mal dieser sexuellen, wie soll man sagen, das Fluide, das Hybride in der Person von Kurt Cobain, haben Sie ein Kapitel gewidmet. Und das finde ich auch, glaube ich, mitentscheidend. Das haben wir damals, ehrlich gesagt, nicht so bewusst wahrgenommen. Andererseits war aber schon so, dass Rebellen...
Er war aber schon auch damals schon die Antithese zu Axl Rose, oder?
Richtig, genau. Aber ich muss sagen, wir haben damals nicht so gedacht, ah, das ist so ein metrosexueller Typ. Dieses Vokabular gab es ja damals auch noch gar nicht. Aber Rebellen und Rebellen hatten damals schon in der Regel irgendwas sehr Maskulines. Wir hatten kurz davor, war ja Rambo, war ja in den 80ern so der typische, also so das Muskelbepackte und so weiter. Und auch viele von diesen anderen Grunge-Bands, auch wenn die natürlich alle wahrscheinlich politisch und so weiter und identitätspolitisch gar nicht auf diesen Punkten standen, das waren schon eher so Typen mit langen Haaren und so ein bisschen grobschlächtige Typen. Und dieses Hybride an Kurt Cobain, was ganz schwierig machte, ihn irgendwie jetzt in so eine Schublade einzuordnen. Also ich zum Beispiel, ich habe selber auch immer so ein bisschen gehadert mit diesem ganzen Macho-Getue auch so um mich herum und mit diesen ganzen Sportlern und Fußballern. Ich habe mich da nicht gesehen. Ich habe mich in Kurt Cobain viel eher wiedergefunden, ohne das jetzt so genau bezeichnen zu können. Also er war einfach ein sehr, sehr untypischer Held. Also ein männlicher Held, der aber ganz, ganz anders war als andere männliche Helden.
Ich meine, er hat sich selber als Feminist bezeichnet, hat sich geschminkt, ist in Kleidern rumgelaufen, die ganze Band war befreundet mit RuPaul, dem Drag-Künstler und so weiter. Herr Kleiner, meinen Sie, er war dann einfach schon so groß, dass das zur damaligen Zeit mit durchging? Oder hat ihn das sogar vielleicht nochmal auf eine andere Ebene gehoben? Oder geht es Ihnen da, wie jetzt dem Joachim Hentschel, dass es gar nicht so aufgefallen ist?
Also biografisch gesehen, ich meine, Nirvana, Smells Like Teen Spirit war mein Abi-Song und ich kam nicht in die Band und durfte nicht singen. Das ist mein Trauma, das ich heute immer noch habe. Ich singe immer noch, immer wenn ich Nirvana zu Hause höre, kommen die NachbarInnen, weil ich so laut singe, Smells Like Teen Spirit, einmal der Woche.
Nein, aber jetzt können Sie im Radio singen, Herr Kleiner.
Vielleicht am Ende. Zum Auskehren. Nein, aber im Ernst, also ich habe das damals genauso wie Henschel überhaupt nicht wahrgenommen. Ich fand diesen Typen wahnsinnig spannend, weil er eben nicht diese Maskulinität getragen hat, die, wenn man so aus den 80ern herauskam, ich bin 73 geboren, so eine US-amerikanische Maskulinität hatte, wo der Körper der Panzer war, der Körper aus Stahl sein musste. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und dann auch diese Rockbands, die halt ihren Machismo nach außen getragen haben. Leder, Muskeln, Schweiß, lange Haare und so einen totalen Sexismus auch getragen haben. Und Kurt Cobain hat das einfach, nein. Und es war keine Mode, die erfunden worden ist wie bei den Sex Pistols. So läuft man in Seattle rum. Es war kalt, es war nass. Man hat nicht viel Geld gehabt. Das war die Seattle-Mode und das war nicht die Grunge-Mode. Mhm. Und dieses Moment so, also diese Verweigerung, dieses spannende andere auch Bild, Identitätsbild, ich kann noch nicht mal sagen Männlichkeitsbild, das fand ich wahnsinnig anziehend und interessant und hab's damals aber nicht verstanden und konnte, also ich hätte das jetzt nicht mit Queerness, dieser Begriff tauchte ja damals überhaupt nicht auf und hätte ich das nicht verbunden, jetzt macht das natürlich wahnsinnig viel Sinn und so liest man eben, wie Frau Kallert das auch in ihrem Buch beschrieben hat.
Ja. Man musste auch dazu sagen, dass Kurt Cobain natürlich nicht der erste Mann war, der sich etwas genderqueer gekleidet hat, wir hatten ja davor schon in den 80ern eben Boy George, Prince, David Bowie, Freddie Mercury, also man kann ihn jetzt nicht unbedingt als Pionier bezeichnen, aber gerade zu dieser Zeit, Anfang der 90er und gerade im eher Mainstream-Rock, wo wir eben Guns N' Roses oder vielleicht Def Leppard, Bon Jovi, wen auch immer hatten, da ist er dann doch herausgestochen mit seiner Art, sich zu geben und zu kleiden.
Den Schmerz in die Welt schreien, was bleibt von Kurt Cobain, heißt das SWR2-Forum heute mit mir, Eva Röder, und mit Professor Dr. Markus S. Kleiner, Medien- und Kommunikationswissenschaftler, mit Isabella Kalder, Journalistin und Autorin, und mit Joachim Henschel, Musikjournalist. Herr Henschel, ich frage Sie gleich mal, wir haben schon mal ganz kurz angesprochen, es gab ja tatsächlich auch Frauenbands, einige, die da recht groß wurden, so Bikini Kill zum Beispiel aus der sogenannten Riot Girl Bewegung, die so feministisch unterwegs waren. Die haben aber bis heute nicht ansatzweise irgendeine Art von Erfolg gehabt, die auch nur irgendwie da rankommt. Am berühmtesten ist wahrscheinlich noch Hole, die Band von Courtney Love. Aber die kennt man vor allem auch als Frau von Kurt Cobain. Ne? Warum?
Ja, sagen wir mal so, wenn man mal guckt, ich habe mir eben vorher noch so ein Bildband mit Fotos aus dieser Zeit nochmal angeschaut. Mir ist schon aufgefallen, dass es in sehr, sehr vielen Bands, angefangen bei Sonic Youth, dann die Breeders, mir fallen jetzt nicht gerade alle ein, aber auch teilweise unbekannte oder Babies in Toyland, L7. Es gab damals schon im sogenannten Alternative Rock auch vor Nirvana schon oder um diese Zeit, also schon eine große Präsenz von Frauen. Natürlich muss man sagen, so ein Superstar wie Kurt Cobain ist aus diesen Reihen nicht erwachsen, aber ich muss doch sagen, dass diese sogenannte Riot-Girl-Szene, die, korrigieren Sie mich bitte, also in Deutschland habe ich das Gefühl, das wurde ein bisschen später erst bekannt, weil das war ja auch ein großes Thema dann in Zeitschriften wie Specs und so weiter. Und ich muss schon sagen, die Debatte, die es darüber gab, also über dieses ganze Thema Frauen in der Musik, Frauen im Punkrock, also quasi Frauen auch im Publikum in die First Row, in die erste Reihe stellen, damit sie sich trauen, Pogo zu tanzen, weil sie sonst immer erstmal die Männer wegdrängeln müssen und das nicht schaffen. Und was da alles noch dran, was da noch rauskam, also ich muss sagen, rein diskurstechnisch ist aus diesen Riot Girl Bands wesentlich mehr gewachsen, nachhinein, nachhaltig, auch an Nachfolgerinnen und Nachfolger, an Literatur, an Bildlichkeiten und so weiter, an Mode, als aus Grunge. Deswegen muss man so sagen, ein Superstar wie Kurt Cobain hat die weibliche Grunge- oder Alternative-Szene vielleicht nicht hervorgebracht. Aber was das Anstoßen eines Diskurses, der bis heute stark Nachhalt betrifft, da muss ich sagen, da haben die schon wesentlich mehr geleistet in den 90ern.
Frau Kaldert, was sagen Sie?
Es ist schwierig zu sagen, weil Nirvana oder gerade Kurt Cobain wurde ja massiv von den Riot Girls beeinflusst. Aber natürlich ist es jetzt etwas kritisch zu sehen, ja, die große Männerband wurde von den feministischen Frauen im Hintergrund beeinflusst. Ja. Aber ein bisschen so war es ja. Also man kann es auch in den Tagebüchern, die schon erwähnt werden und so sehen, dass Kurt immer schon eigentlich eine sehr progressive Einstellung hatte. Aber durch seine Freundschaft mit Kathleen Hanna und Toby Vail von Bikini Kill, die haben ihn quasi geprägt oder die haben ihn politisch unterfüttert mit diesen Theorien, die er gefühlt hat sozusagen. Aber es ist natürlich schade, dass dann irgendwie die Riot Girls im Vergleich zu Nirvana wirklich bedeutend unbekannter sind, auch wenn sie diesen Diskurs vielleicht hervorgerufen haben.
Ja, bei allem Fortschritt war es dann doch so wie oft in der Geschichte und in der Musikgeschichte auch, wenn was schiefläuft, ist die Frau schuld. Also Courtney Love wurde ja auch beschuldigt, nach dem Tod von Kurt Cobain dazu Einfluss drauf genommen zu haben, sogar irgendwie einen Mörder angeheuert zu haben. Das stimmte natürlich nicht, aber sie war irgendwie die Böse die ganze Zeit. Ne?
Und ich als etwas jüngere Generation bin über diese Berichterstattung überhaupt erst auf Nirvana gekommen, weil ich damals Bravo, bevor ich wusste, wer Kurt Cobain ist, habe ich Kurt Cobian gelesen und nur, oh, er wurde von seiner Ehefrau ermordet. Also das war das Erste, wie ich mit Nirvana in Kontakt kam, über diese Mordverschwörungstheorien. Also ja, das ist schon sehr misogyn, wie auch der Diskurs danach weitergeführt wurde.
Ja, man hat bei den Riot Girl Bands nicht zugehört. Bikini Kill, L7, Sleater Kinney, Hole, das sind hervorragende Musikerinnen gewesen. Wenn man sich die Platten anschaut, wir sind ja in ähnlichen Entstehungsjahren, das ist 91, 90, 92 entstehen diese Bands, ja, und die hatten ja auch eine Vorgeschichte. Das heißt, nicht nur, weil sie Nirvana gehört haben, haben sie Bands gegründet. Das wäre völlig falsche Darstellung der Geschichte. Sie haben wirklich großartige Musik gemacht, sie waren großartige Musikerinnen, aber man hat sie nicht gehört, man hat sie nicht so stark medialisiert. Sie werden diskursiv wahrgenommen und diskursiv geschätzt, aber ich würde allen Menschen raten, hört euch die Platten an. Die sind wahnsinnig stark und die sind vom Songwriting her, es ist nicht, wo man sagen kann, oh, naja, das ist ja noch unausgeglichen und so weiter. Das
ist noch okay für eine Frauenband?
Nein, das sind Bretter, das ist einfach großartige Musik. Man hat aber nicht hingehört und man hat es nicht medialisiert. Und das alleine sozusagen die Riot Girl Bewegung auf das Diskursive zu reduzieren, wäre vollkommen falsch, weil man dann immerhin noch nicht die Platten hört, sondern man nimmt das ästhetische, das politische Phänomen, aber man wendet sich der Musik nicht zu. Und die geht verloren dadurch und das fände ich völlig fahrlässig.
Na, es gibt ja ein ganz süßes Lied von der, man könnte ja sagen, deutschen Grunge-Band, Post-Grunge-Band Tokotronic, ja. Das Lied mit dem Titel Die Sache mit der Team Dresh-Platte. Also Team Dresh war ja auch eine von den Riot Girl Bands aus dieser Zeit, wo der Mann irgendwie mit seiner Freundin quasi redet und sagt, ich weiß, eigentlich darf ich diese Platte gar nicht gut finden, weil ich bin ja ein Mann, aber ich wollte nur sagen, ich finde sie geil.
Ja, ja, genau. Und es gibt ja den schönen Song von Tokotronic, Dirk, wir sind hier nicht in Seattle. Ja. Wo man auch wiederum sieht, also das Moment, also das müsste man auch nochmal drüber sprechen, diese Distanz, die man hat, also ähnlich wie Joachim Henschel habe ich Nirvana auf dem Dorf in Xanten am Niederrhein, wo ich Abi gemacht habe, kennengelernt. Und dann war man so ein weißer Dorfjunge, der dann auf diese Musik getroffen hat. Und man hat dann immer gedacht, boah, ey, Xanten am Niederrhein, Siegfried, die Römer, super und Grunge. Grunge-Hauptstadt am Niederrhein. Also völliger Bullshit. Und man hat über diese Lebenswelten überhaupt nicht übernehmen können. Aber man dachte, man lebt jetzt Grunge. Ja? Vorher waren das die Leute, die Ökos waren, die auch Holzfällerhemden hatten, nur Camelboots, keine Turnschuhe. Und auf einmal waren das alles GruncherInnen. Und das war sehr interessant. Da muss man auch noch sehen, diese Distanzen, die wir haben, wenn wir auch über so ein Musikphänomen sprechen. Es kommt ja irgendwo her, auch wenn es globalisiert wird, ist es eben kein globales Produkt.
Was ist denn davon übrig geblieben? Modisch ist ja schon mal eine Menge übrig geblieben oder kommt immer wieder, ne? So die weiten Klamotten, auch jetzt gerade bei Frauen, dass man nicht so unbedingt die ganze Zeit figurbetont rumläuft, sondern die Holzfällerhemden, die Chucks, Docs und so weiter. Das kommt alles wieder immer in regelmäßigen Abständen, selbst auf den super teuren Laufstegen und so. Was gibt's noch? Gibt's auch musikalisch was?
Nein.
Nein.
Also ich kann da relativ aus tiefstem Herzen dann doch sagen, nein. Nach Nirvana wurden ja irgendwie andauernd irgendwelche Bands als die neuen Nirvana beschrien. In meinen Augen ist
wer
es jetzt
zum Beispiel?
Ja, diese ganzen Post-Grunge-Bands, da gehören Bush, Creed, Nickelback, Puddle of Mud.
Aber teilweise das war ja auch noch 90er.
Also, ja, das ist ja gerade so, ja genau so die Nullerjahre in ausklingenden 90er. Und teilweise hatten die auch wirklich nur ein oder zwei Songs, die halbwegs bekannt sind. In meinen Augen sind die einzigen, die so ein bisschen rankommen, vielleicht noch Silverchair aus Australien mit ihren ersten drei Alben. Aber wenn man sich mal anguckt, ich habe letztes Jahr einen sehr interessanten Artikel in der New York Times gelesen und da stand halt drin, dass das letzte Lied, das in den US-Billboard-Charts auf Platz 1 war, das als Rock firmierte, war halt How You Remind Me von Nickelback und das war im Jahr 2001. Und How You Remind Me ist ja schon wirklich sehr, sehr poppig und es ist 23 Jahre her. Also ich glaube, im Moment ist, was Rock betrifft, ist es ziemlich düster, zumindest im Mainstream.
Ja, Metal ist noch relativ stabil, oder Herr Henschel?
Im Mainstream, ich weiß nicht, ich glaube Metal-Bands kommen deswegen immer auf Platz 1 der Charts in Deutschland, weil sie jedes Album immer in 5 verschiedenen Versionen, in einer riesen Box mit T-Shirt und Bio-Untersetzer und so weiter veröffentlichen und glaube ich mittlerweile die Charts nach Umsätzen berechnet werden und nicht mehr nach verkauften Copies oder irgendwie sowas. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, ich würde jetzt sagen, dass eventuell eine Figur eben auch aus den 90ern, aus den späten 90ern, aber ich meine, der lebt noch, deswegen ist hinkt der Vergleich natürlich schon, aber ich würde sagen, Eminem war vielleicht noch so jemand, der so ein bisschen in der Art und Weise, wie er Jugendgefühle artikuliert hat und auch wie er so ein bisschen auf der Rasierklinge getanzt hat, ist vielleicht noch jemand, der so ein bisschen in diese Fußstapfen tritt oder so eine ähnliche Figur ist. Und heute würde ich aber sagen, würde man so eine Figur in der Musik überhaupt nicht mehr finden. Wenn, dann wäre das heute irgendwie eine Influencerin oder ein Influencer, also irgendjemand, weil Musik hat ja unter jungen Menschen gar nicht mehr die singuläre Bedeutung, die es damals hatte. Also mit Influencern käme ich nicht so aus, muss ich zugeben, aber vielleicht findet man da noch jemanden, der oder die neue Kurt Cobain ist.
Vielleicht noch am ehesten Billie Eilish in der Musik, aber weiß ich auch nicht genau.
Ja.
Ich glaube, man braucht diese Suche nicht, weil es ist sehr symptomatisch für die Auseinandersetzung mit Kunst, mit Musik im Medienbereich. Man braucht doch immer wieder jemanden, der so war wie oder der so sein wird wie. Yeah. Das Schöne an Grunge ist doch, dass Grunge so schnell vorbei war, weil es dann wirklich, weil die Musik schlecht war, sondern weil es einfach dann auch auserzählt war, vorbei war. Und dann konnte man das sozusagen als einen Moment in der Musikgeschichte, vielleicht der letzte Moment, der große Moment der Rockmusik, vielleicht kommt noch nach New Metal noch, also angeschlossen dann mit Korn und anderen, war ja New Metal das Ding nach Grunge, was groß ging, und dann das andere waren ja diese melodiösen Balladenleute, die alle Bon Jovi wiederholt haben. Ja, Nickelback ist Bon Jovi in schlechter, obwohl schon Bon Jovi schon schlecht war, aber das war nur meine Meinung. Nein, aber diese Suche, jemanden Stellvertreter zu finden, das finde ich halt so, das hat nichts mehr mit der Musik zu tun, das hat nichts mehr mit einer Szene zu tun. Und Bruce Pavitt, der Mitgründer von Sub Pop, ist sehr früh bei Sub Pop ausgestiegen, als die Firma auch verkauft worden ist. Und wenn man heute hört, was Sub Pop für Musik macht, dann ist das weit entfernt von dem, was man damals als Grunge bezeichnet hätte, was ja auch gut ist, weil die Musikgeschichte geht ja weiter. Warum soll man 50 Jahre Grunge, dann wäre Grunge nicht Grunge und Kurt Cobain nicht Kurt Cobain.
Ja, Sub Pop war das Indie-Label aus Seattle, wo die viele dieser Seattle-Bands eben auch unter Vertrag waren. Wenn Sie das schon ansprechen, Herr Kleiner, heißt es dann, wenn jetzt Kurt Cobain sich nicht umgebracht hätte, älter als 27 geworden wäre, vielleicht heute noch Musik machen würde, wären Nirvana dann noch sowas? Wäre Grunge noch was?
Nein, die Antwort ist nein. Es braucht eine sehr intensive, komprimierte Phase, in der man sein künstlerisches Genie ausschütten kann. Und danach wird man zur permanenten Wiederholung seiner selbst. Wenn man sich nicht grundlegend musikalisch ändert, wenn man 50 Jahre lang die Rolling Stones ist und länger, dann ist nach 15 Jahren schon Schluss mit Kreativität und Innovation. Die Beatles hätte es auch nicht 50 Jahre geben können. Ja. Ich glaube, das ist das Wesen der Kunst, dass wirklich diese Kreativität, dieses Außerordentliche irgendwann ausgeschöpft ist und man wird zum permanenten Retromania-Fanat seiner selbst.
Frau Kahlert, wie ist es? Kurt Cobain ist natürlich deshalb auch so eine schillernde Figur, weil er diesen, ja, letztlich auch dieses schlimme Ende irgendwie hatte. Bei aller Depression, ich habe es schon eingangs erwähnt, zwar auch sehr viel Witz und Ironie in seinen Texten hatte, aber doch einfach krank war letztlich, ne?
Ja, aber ich glaube, dadurch, dass er so früh gestorben ist, ist er so eine Projektionsfläche geworden. Dadurch, dass er in diesem Club 27, der ja dann so betitelt wurde, ist es ja noch stärker dieses Mystische, was dieser vermeintliche Club sozusagen ausstrahlt.
Genau, also die MusikerInnen, die eben mit 27 gestorben sind, wie Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse und so weiter.
Genau. Und ich hätte es in der Tat sehr interessant gefunden, wie Nirvana sich weiterentwickelt haben. Es gibt sehr viele Indizien dafür, dass es mehr in diese Unplugged in New York, das war ja dieses letzte ganz große Konzert, Richtung gegangen wäre, weil er mit Michael Stipe von R.E.M. was machen wollte. Aber ja, ich glaube auch, dass genau dadurch, dass er so früh gestorben ist und auch die Art, wie er gestorben ist, dass es irgendwie zu dieser Mystifizierung von Nirvana und von der Person Kurt Cobain beiträgt, auf jeden Fall, ja.
Gibt es denn noch irgendwelche aktuellen Rockbands? Frau Kaldert hat schon gesagt, nee, das ist eigentlich gerade durch. Was sagen die anderen beiden, die noch irgendwie was hermachen? Ich will es jetzt mal bewusst etwas schwammig formulieren.
Ja, da gibt es bestimmt, mir fällt jetzt gerade keine ein, aber gibt's
das sagt ja schon einiges.
Ja.
Naja. Nein, ich hab zum Beispiel vergangenen Sonntag ein Konzert der wirklich ganz, ganz großartigen österreichischen Glam-Pop-Rockband Bilderbuch gesehen in Berlin mit einer ganz tollen LED-Show. Die haben jetzt ihre Bühnendekoration völlig neu konzipiert und ich muss sagen, das hat mich wirklich begeistert, weil da wahnsinnig viel Einfallsreichtum drin war, sehr viel Stilbewusstsein, sehr viel Suche auch nach neuen interessanten Wegen, nicht einfach nur die vier Akkorde runterzuschrabbeln. Dafür gibt es natürlich auch noch aus Großbritannien einfach zigtausend Beispiele von Bands, die einfach immer weiter nur die gleichen Songs spielen. Das interessiert mich gar nicht. Also mich hat das begeistert. Natürlich könnte man sagen, sowas wird natürlich nie, bei aller Liebe, Bilderbuch, das ist sehr artifiziell. Und natürlich kann man Rock immer noch weiter artifiziell ausbuchstabieren und neu erfinden. Aber eben dieses Unmittelbare, der Sound, der Schrei, der uns alle in unserem inneren Mark erschüttern lässt, mit dem wir nicht gerechnet haben, der eben das damals war, als Kurt Cobain geschrien hat, here we are now, entertain us, diese rätselhafte Zeile. Das ist natürlich schon was Einzigartiges. Und das habe ich in diesem tollen Bilderbuch Konzert auch nicht gehört, natürlich.
Wobei ja auch an vielen Stellen gesagt wird, dieses Jahr 91, als auch das Album rauskam, Nevermind, da sind ja ganz viele ja, musikhistorisch wichtige Rockalben rausgekommen, von den Red Hot Chili Peppers, von Guns N' Roses und so weiter. Was hat's mit dieser Zeit speziell auf sich, Herr Kleiner?
Das ist eine Wandelzeit gewesen, dass wir aus der Rockmusik und auch gerade der Hardrock-Metal, der in den 80ern so groß war, auf der anderen Seite dieses Megapop-Universum, Michael Jackson, dann Madonna, diese glitzernden Figuren, das Aufkommen von Hip-Hop und Rap, dass es hier ein Überleben des Rock'n'Roll gab, den alle ja schon in den 70ern als tot erklärt haben und der immer wieder in Wellen aufkam und der einfach härter geworden ist und mehr Spielarten erlöst hat. Also dieser Noise-Art-Rock von Sonic Youth war eine unmittelbare Reaktion auf die Erschöpfung des Rock'n'Roll, dieses Bombast-Rock'n'Roll, wie wir ihn kannten, aus den 70er Jahren hinaus. Und es ging um eine Veränderung von Musik, eine Transformationszeit, die von einem kulturellen Epizentrum ausging. Und das ist immer so, wenn wir uns die Geschichte der Musik anschauen, auch die Geschichte der Kunst. Es gibt dann zu einer bestimmten historischen Zeit ein Epizentrum, das war dann halt Seattle oder bei den Riot Girls Olympia, aber beides Washington, wo dann sich mehrere Bands einfach Menschen getroffen haben, kennengelernt haben, wechselseitig inspiriert haben und dann ist etwas entstanden, was dann Geschichte geschrieben hat. Und irgendwann sagte der New Yorker mal, nichts hat im Radio so geklungen wie Nirvana. Und auf einmal haben alle Bands wie Nirvana im Radio geklungen. Und das war eine schöne Beschreibung. Und das sind Momente, die man nicht bis auf den letzten Punkt rekonstruieren oder erklären kann. Das muss man auch nicht machen. Man hat nur diese Logik, naja, Transformationszeit und ein kultureller Ort. Und wenn wir über die Entwicklung der Musik sprechen, sind wir fast immer in Amerika und England, wenn es die großen Transformationen gab.
Ich möchte da noch anschließen, dass wir natürlich auch die politischen Umstände in Betracht ziehen müssen, weil die ganzen Leute eben, also nicht nur Nirvana, aber alle Bands, die wir gerade erwähnt haben, die wurden natürlich in der Reagan-Zeit sozialisiert oder sind da erwachsen geworden. Und das hat natürlich auch zu diesem enormen Frustpotenzial, der sich dann teilweise in der Musik ausgedrückt hat, beigetragen. Ich glaube, je restriktiver und schrecklicher und rückständiger die Politik, desto mehr die Wut und dann kann daraus auch wieder was entstehen.
Aber dann wären ja jetzt eigentlich gute Zeiten.
Ja, eigentlich schon. Ne?
Also, ich würde noch ganz kurz sagen, ich glaube auch sehr, dass es mit der Medienlandschaft zu tun hat. Also Wir haben auch schon das MTV viel jetzt schon häufiger. MTV ist natürlich echt ein 80er-Jahre-Phänomen. Aber ich glaube, dass gerade so Anfang der 90er auch der Moment war, wo MTV auch zum Träger wurde für Musik, die kurz davor eben noch eher als Underground galt, weil natürlich MTV auch diesen Trend natürlich erkannt hat, dass man damit jetzt auch Werbezeiten verkaufen kann und so weiter. Und ich glaube, dass diese breite Streuung von Sachen, nach denen man vorher noch akribisch suchen musste in Plattenläden, das hat auch einen großen Unterschied gemacht.
Das war ja Nirvana auch immer ziemlich wichtig, vor allem auch Kurt Cobain, der ja, das muss man auch nochmal dazu sagen, bei der Band absolute kreative Hoheit hatte. Also er hat alle Songs geschrieben, er hat bestimmt, wie das Cover aussieht, er hat bestimmt, wie das Video gemacht wird und so weiter. Die anderen waren dann Bandmitglieder, das kann man schon so sagen, oder Frau Kaldert?
Ja, also ich habe auch, bevor ich mit der Recherche angefangen habe, gedacht, ich möchte mich mehr auf alle drei, beziehungsweise die Drummer, die vor Dave Grohl waren, konzentrieren und nicht nur auf Kurt Cobain, weil mir das ein bisschen langweilig vorkam. Und dann habe ich aber gesehen, nee, also diese Band steht und fällt mit Kurt Cobain. Man muss dazu sagen, dass Chris Novoselic natürlich ein alter Freund von ihm war. Und
ja, das war der Bassist.
Genau, und der war halt auch so eine emotionale Stütze für ihn. Und Dave Grohl, mit dem er zusammen gewohnt hat teilweise oder die Hotelzimmer auf Touren geteilt hat, auch. Aber ja, die Band ohne Kurt hätte sie nicht existieren können.
Ja, zumal auch Dave Grohl hat auch schon in Interviews erwähnt, der jetzt bekannt ist mit den Foo Fighters. Er hatte Songs geschrieben und so weiter, aber es stand überhaupt nicht zur Debatte, dass die irgendwie Teil von Nirvana werden oder unter diesem Namen veröffentlicht werden.
Wenn man diese ganz furchtbare Musik anhört, die Dave Grohl seit Jahrzehnten mit den Foo Fighters macht, ist man ja auch froh, dass er nicht so viel mitreden soll.
Vollkommen
das
richtig.
Das ist jetzt ein geschmackliches Urteil. Sei in
ich halte es für sehr objektiv.
Es ist halt Stadionrock.
Ja. Aber das ist so, dieses Band-Thema ist ja eh, man muss sich bei vielen Bands fragen, was waren denn die Doors? Jim Morrison ist der geblieben ist. Wer könnte jetzt noch die Bandmitglieder aufzählen und was haben sie für eine Karriere gemacht, außer immer wieder The Doors zu spielen, in anderen Varianten? Was hätten Queen, ja, Nirvana hätten auch nicht also so weitergemacht. Seinen Durchbruch hat Dave Grohl bekommen mit Foo Fighters letztlich. Klar, Nirvana groß, aber sein eigenes Ding, wo man das assoziiert und das ist sehr diskussionswürdig. Und man hat manchmal diese Lichtgestalten, die dann für den Erfolg einer Band da sind und die Band, naja, das sind dann die StatistInnen, die halt oder die PerformerInnen oder die den Grundlage geben, die Bühne bauen, auf der dann der Star oder der weibliche Star glänzen kann.
Was könnte sich denn jetzt noch musikalisch in der Rockmusik tun? Gibt es noch irgendwas, was noch nicht entdeckt wurde, was noch nicht kombiniert wurde, was noch nicht Ja, irgendein Trend, der vielleicht noch so, den man schon so ein bisschen erspüren kann.
Das haben Sie verraten Ideen? Wir jetzt nicht, weil
dann ist es das, verbrannt.
Das verkaufen wir an irgendwelche Werbeagenturen.
Ich glaube, ein Problem, das die Rockmusik heute hat, ist, das hat man gerade während der Pandemie und so weiter auch gesehen, andere Musikrichtungen sind sehr viel einfacher zu produzieren, weil das technische Equipment ist da, man kann es teilweise alleine zu Hause machen und so eine Rockband braucht ja mindestens 3, teilweise 5 oder mehr Leute und die alle zusammen zu kriegen, das ist teuer, einfach von den Instrumenten her. Das ist aufwendig, das ging während der Pandemie auch gar nicht. Und das heißt, ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis da einige Leute wieder drauf kommen und sagen, hey, das war doch eine Musik, lass mal was Neues probieren.
Und mit Plattenverkäufen kann man ja eigentlich auch nichts mehr verdienen.
Ja, genau.
Ist es auch so ein Ding, dass sowas nicht mehr passieren kann oder so eine Rockrevolution oder überhaupt Musikrevolution, weil sich einfach die Musikindustrie so stark geändert hat und wir einfach so beliebig und frei verfügbar hören können?
Musik ist größtenteils für viele junge Leute zum Ambient-Sound geworden und nicht mehr subkulturell abgesichert.
Es gibt also so noch nebenbei halt so, ja, so zur Unterhaltung. So,
genau, oder so Musak-Aufzug-Musik und sowas. Es läuft halt. Es ist so eines neben vielen Dingen, das wir tun, aber so ein subkulturelles Brennen, dass man bestimmte Styles sich aneignet, das gibt es immer noch, das sieht man noch, vor allem in urbanen Kulturen. Metal ist ja dann, Heavy Metal ist wirklich das, was wir natürlich nicht nur in urbanen Kulturen sehen, sondern auch in vielen ländlichen Regionen. Eine der stabilsten Subkulturen, die wir noch haben. Aber dass eine Revolution vom Rock'n'Roll ausgeht, das ist werden wir nicht mehr haben. Auch in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr, weil Rock'n'Roll, also Rock'n'Roll ist auserzählt. Auch Punk ist auserzählt. Das heißt aber nicht, dass dieses Musik nicht mehr gibt und dass sie nicht immer nochmal originell oder spannende Acts hervorbringen kann. Das Setzen auf eine Punk-Revolution wird es nicht geben, eine Rock-Revolution wird es nicht geben. Es gibt auch keine Soul-Revolution. Und die Zukunft, schreibt ja auch Simon Reynolds, der britische Musikjournalist, auch nur noch der elektronischen Musik, der Techno zu, aber überhaupt nicht mehr im Rock'n'Roll und anderen musikalischen Spielarten, auch dem Hip-Hop nicht mehr.
Ich würde latent widersprechen. Ich finde, ein sehr, sehr schönes Beispiel, was wir gerade vor uns haben und bald im Sommer auch auf Tour, ist der momentan größte Popstar der Welt, Taylor Swift, die natürlich auch rein musikalisch ein Genre bedient, was jetzt inhaltlich oder musikalisch nicht so wahnsinnig aufregend ist, dieser Pop, den sie da macht.
Aber auf jeden Fall 14-Jährige anspricht.
Ja, ich finde vor allem das wahnsinnig große Talent von Taylor Swift ist, Geschichten erzählen, Storytelling in mehrfacher Hinsicht, digital natürlich, einfach wie sie mit digitalen Medien umgeht und auch wenn man sich mal die Texte anguckt, sie gibt diesem Publikum Geschichten, mit denen sie was anfangen können, Geschichten, die sie selber weitererzählen können in irgendwelchen Fanforen, Geschichten, die sich dann fortsetzen, die sich aufeinander beziehen. Es gibt ja riesige Kataloge, wie sich bestimmte Songs von Taylor Swift in anderen Songs von ihr später widerspiegeln und das ist es und deswegen finde ich, auserzählt ist ja natürlich auch immer so, wir strecken die Waffen, es gibt nichts mehr zu sagen. Ich finde gerade Taylor Swift, obwohl ich auch überhaupt, ich bin viel zu alt, um mit dieser Musik sehr viel anfangen zu können, aber dieses Talent, was sie hat, um Geschichten zu erzählen und das Publikum anzusprechen. Und ich glaube, wenn so mal wieder jemand kommt, der das im Rock-Kontext macht, könnte das tatsächlich so ein neuer Superstarin oder Superstar werden.
Da möchte ich ganz provokant fragen, findest du Taylor Swift ist die Kurt Cobain unserer Zeit?
Nein! Nein! Auf eine ganz komplizierte, komplexe, dreifach diskursiv verschachtelte Art vielleicht.
Okay.
Ja. Also wir sehen an Taylor Swift, entschuldige, dass ich da nochmal reingehe, aber das ist ja genau das, was ich sage. Ich habe ja gesagt, dass es musikalisch auserzählt ist. Was sie ist, ist ein Multimedia-Artist und nicht mehr primär Musikerin. Und das ist die Verschiebung. Nicht mehr Musik im Zentrum, sondern wir werden Multimedia-Artist und da ist Musik halt eben eine Baustelle, vielleicht die erfolgreichste und so weiter. Aber dieses Storytelling, dieses Geschichtenerzählen, dieses Mehrfachverwerten, geteilt werden und so weiter, hat nichts mehr primär mit Musik als Musik zu tun.
Kurt Cobain möge sich vielleicht im Grab rumdrehen, wenn er den Vergleich mit Taylor Swift hat, aber wir sind uns nicht sicher, es ist alles spekulativ. Zum Schluss würde ich noch mal gerne von Ihnen ein paar Tipps haben für die Hörerinnen und Hörer, die noch gar nicht so viel mit Nirvana am Hut hatten. Was ist denn den Song außer Smells Like Teen Spirit, den man sich zuerst reinziehen sollte, Herr Henschel? Haben Sie eine Idee?
Ich finde Something in the Way, das letzte Lied des Albums Nevermind, wo er so ein bisschen...
Eine Ballade,
ja. Das ist eine Art Ballade, aber die ist... Frau Karl, das ist in Ihrem Buch, haben Sie das, glaube ich, geschrieben, ne? Dass das nicht funktioniert hat im Studio und dann saß er auf dem Sofa im Abhörraum und hat das einfach
total
so auf der Gitarre geschrammelt und dann hat Butch Vig irgendwie, der Produzent, gesagt, oh, das müssen wir jetzt so aufnehmen. Da ist noch so ein Cello, wurde da später noch dazu gespielt, ist auch in der Unplugged in New York, ist das auch mit dabei. Das ist so ein Song, wo ich sagen würde, den kann man auch in jeder Lebenslage zum Einschlafen, also zum Selbstsedieren, morgens zum Aufwachen, zum Traurigsein, zum Fröhlichsein kann man den hören.
Something in the Way. Isabella Kallert, was ist Ihr Tipp?
Dann sage ich mal, Francis Farmer will have a revenge on Seattle vom letzten Studioalbum In Utero. Allein schon, weil der Titel so genial ist. Und ich finde auch spannend, wie Kurt da sein paradoxes Verhältnis zu den Medien drin verarbeitet.
Ja, und Sie, Herr Kleiner, worauf
definitiv
gehen Sie ab?
Launch Act wäre von der Nevermind einer meiner Lieblingssongs und ich empfehle allen die MTV Unplugged, weil man da zum ersten Mal hört, dass Kurt Cobain singen kann. Und die Coverversion von The Man Who Sold the World, die Coverversion von David Bowie, ist göttlich.
Okay, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mal wieder richtig Lust haben, dass die Nachbarn von unten an die Decke klopfen, dann nehmen Sie sich das zu Herzen. Das war das SWR2-Forum. Den Schmerz in die Welt schreien, was bleibt von Kurt Cobain, war das Thema. Ich danke meinen Gästen, Professor Dr. Markus S. Kleiner, Medien- und Kommunikationswissenschaftler, Isabella Kaldert, Journalistin und Autorin, und Joachim Henschel, Musikjournalist. Mein Name ist Eva Röder. Tschüss.